Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchentlichen Serienpodcast. Mein Name ist Rudolf Inderst, ich sitze in München und ein ganzes Stück weit weg von mir, aber nicht im Herzen, sitzt...
Nicht im Herzen? Ach so, du meinst nicht ganz weit weg, ein Stück im Herzen?
Ja.
Hier im Herzen. Okay, alles klar. Ja, das ist okay, da gehe ich mit. Hallo, hier ist die Nicole aus Hamburg und ich grüße in den Süden.
Wir haben heute wieder etwas Großartiges vor. Es grenzt, würde ich sagen, geradezu an Zauberei, Magie oder vielleicht sogar Hexerei.
Ja, es ist eine Serie, beziehungsweise es ist ein Thema, auf das ich mich ganz besonders freue und das einige von euch wahrscheinlich auch vielleicht schon als Videospiel kennen.
Es handelt sich nämlich um The Witcher. Da gibt es nämlich... Yay. Wir hängen sozusagen mittlerweile in der dritten Staffel und da ist jetzt spätestens der Augenblick gekommen, in dem wir das Rad nochmal neu erfinden sozusagen, das Thema neu aufrollen und wir haben uns nochmal Folge 1 des Endes Anfang angesehen. Aber für die, die unter einem, sag mal, ketzerischen Stein gehaust haben seit 2019, worum geht's denn da so im Allgemeinen, Nicole?
Also im Allgemeinen bei The Witcher geht es natürlich um den Hexer Geralt, Geralt von Riva. Und also die Idee basiert auf einem Roman, den vielleicht der ein oder andere auch schon mal gelesen hat. Mein allererster war tatsächlich The Last Wish. Mhm. Den habe ich gelesen und war da auch schon sehr begeistert von. Und dann hat ja tatsächlich CD Projekt Red damals die Spiele dazu gemacht. Also es gibt drei Teile mittlerweile. The Witcher heißt die Reihe. Und es gibt zum dritten Teil auch ein paar Add-ons noch so, die gefühlt auch noch mal so eigene Spiele sind. Und da sind, glaube ich, dann auch die letzten Fans mit aufgesprungen und haben gesagt so, yo, finde ich super. Die Reihe hat ja richtig viele Fans mittlerweile auch. Also nicht nur die Videospiele, sondern auch die Bücher und so. Und das geht alles recht schön ineinander über, muss man tatsächlich auch sagen. Mhm. Und
ja, für die sich jetzt wundern, wir sprechen tatsächlich über die Netflix-Serie. Es gibt, ja, wie ich gelernt habe, auch eine 13-teilige Fernsehserie aus dem Jahr 2002. Vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere die auch schon gefunden und einen polnischen Spielfilm aus dem Jahr 2001. Und jetzt natürlich noch die große Frage, bevor wir einsteigen, so richtig. Henry C. Punkt. Ist es der bessere Superman oder ist es der bessere Witcher?
Oha, das ist natürlich echt eine Frage. Also ich persönlich finde Henry Cavill wirklich cool, auch als Superman, Man of Steel, die Reihe. Ich fand, der hat ordentlich was hergemacht als Superman. Und ja, auch in The Witcher. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ja Geralt ja schon so ein bisschen so grantiger daherkommt und auch so ein bisschen fast schon älter wirkt, in der Serie zumindest, also in der Spieleserie. Aber ohne da jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, Henry Cavill, finde ich, ist schon eine sehr gute Besetzung gewesen.
Ja.
Wir reden in der Vergangenheit, aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
Das stimmt. Und wenn beide Schauspielangebote euch nicht überzeugen konnten, dann doch spätestens seit dem großartigen Mission Impossible-Teil und dem Kampf im WC. Aber das ein andermal. Wir sprechen heute also von Folge 1, The Witcher, ausgestrahlt auf Netflix am 20.12.2019. Und worum geht es nun da in dieser ersten Folge? Wir erleben gleich mal Geralt, der sich hier als bester Kämpfer aller Zeiten etabliert. Er kämpft gegen eine sogenannte Kikimora, wie ich gelernt habe. Also es wirkt so ein bisschen im Sumpf wie ein riesengroßes Insekt. Und Geralt,
also spinnartig, ne?
Genau. Und Geralt schmeißt gleich den heftigen Energy Drink. Entsprechend schwarz sind seine Augen. Da kann man seine Fähigkeiten nochmal schärfen, die ja eh schon ausgeprägt sind. Das Ganze spielt im Jahr, fiktiv im Jahr, 1231. Und er erledigt das Viech ordentlich mit seiner Klinge. Die CGI-Effekte zu dem Zeitpunkt, alles brauchbar, alles machbar, das ist schon einigermaßen stimmig.
Und dazu müssen wir sagen, am See, also man fängt ja an mit, man ist im düsteren Wald und ein Reh trinkt am See und es ist tatsächlich ein echtes Reh. Mm. Das muss man dazu sagen.
Ich dachte, es sei andersrum gewesen. Das Reh war CGI und die Kikimora gab es tatsächlich.
Ja, aber mit echten Tieren ist ja auch mittlerweile so. Also in der letzten Folge hatten wir es ja auch. Warum muss man Hirsche und sowas alles? Wahrscheinlich wegen Tierschutz. Alles fair enough. Aber ja, diesmal kann man es erwähnen, das Reh ist echt.
Das Reh ist echt. Das könnte auch für unsere Spotify-Beschreibung das Zitat sein. The Witcher, das Reh ist echt. Das Reh ist echt. Ja, und ja. Nach diesem erfolgreichen Kill betritt er die Stadt Blaviken und trifft dort in einer Kneipe auf eine Frau namens Renfri, wie sich rausstellt, eine, ja, könnte man sagen, verfluchte Prinzessin eigentlich, die sich in eine Banditin verwandelt hat, aus diversen Gründen. Darüber wird auch noch zu sprechen sein. Und von dem Zauberer Stregobor gejagt wird. Ja, ihr hört vielleicht schon an den Namen, wer es noch nicht so weiß. Es ist ja alles so ein bisschen slawisch natürlich angehaucht. Und sowohl Drehbuchschreiber als auch Autoren sind natürlich in der slawischen, mythischen Welt schwerstens unterwegs. Die ist uns oftmals als ja, sagen wir mal, eher West-Fantasy-orientierte Zuschauerinnen und Zuhörerinnen noch nicht so ganz vertraut, aber das in den letzten Jahren hat es auch zugenommen, auch aufgrund des Erfolges von The Witcher natürlich. Und dieser Zauberer Stregobor, der hält die Renfri also für zutiefst böse und möchte sie eigentlich töten lassen. Warum? Ja.
Genau, sie soll angeblich den Fluch der schwarzen Sonne in sich tragen, denn alle Frauen, die unter einer schwarzen Sonne oder einer Sonnenfinsternis, könnte man es vielleicht auch nennen, geboren sind, sollen böse Wesen sein, so nach dem Motto.
Ja. Und Geralt, der offensichtlich kurz vor dieser ersten Folge so ein bisschen zumindest eine Mentalitäts-Selbstüberprüfung durchlebt hat, sagt, das ist aber ziemlich evil, was du da vorschlägst. Und der Zauberer sagt, okay, aber es ist the lesser evil, weil die hat nämlich die Power, die gesamte Menschheit auszurotten. Und Geralt gibt sich da ziemlich ziemlich plain field und sagt, lesser evil, größeres Böse, größeres schlimmes Ding, das ist mir alles gleich, das ist alles evil. Also da, ja.
Alle sagen irgendwie, ne, ist alles böse, ne, und so. Und er ist da sehr skeptisch, wer ja jetzt eigentlich die Wahrheit auch sagt. So, ne?
Ja, also da wählt er lieber überhaupt nicht. Witzigerweise macht kurz darauf Renfri ist für alle da, macht sie ihm den Gegenvorschlag. Sie sagt, also mir wurde so viel Gewalt angetan, ich möchte eigentlich, dass du den Zauberer umbringst. Aber auch hier lehnt Geralt dankend ab. Er macht dir aber einen guten Gegenvorschlag und sagt, du hast eigentlich alles in der Hand, was du brauchst, um glücklich zu sein. Lass diese Rache einfach sein, zieh aus der Stadt raus und fang endlich an zu leben. Lass die Rache nicht dein Leben bestimmen, sondern bestimm du über dein Leben. Wir ahnen aber schon so ein bisschen, oder zumindest ich habe zu dem Zeitpunkt so ein bisschen geahnt, darauf wird sie sich nicht einlassen. Es wäre auch zu schön und zu einfach für die Dramaturgie dieser Folge. Also sie tut auf jeden Fall so, als würde sie es überlegen. Und als er am nächsten Morgen aufwacht, da erkennt er, dass Renfri nicht aufhören wird, bis Stregobor tot ist, und er eilt los, um sie aufzuhalten. Und man muss sagen, also die haben auch so ein bisschen Techtelmechtel und ein bisschen Knutschi-Knutschi und wer weiß, was da im Lagerfeuer noch für Stahlklingen, in welche Öffnungen und so weiter.
Also man kann sagen, sie holt ihn schon auf emotionaler Ebene ab, obwohl es ja eigentlich den Hexern eher ja verpönt ist, Emotionen zu zeigen bzw. zu haben. Das wird ihnen ja nachgesprochen, dass die gar keine Emotionen haben und so. Obwohl er das aber doch an einigen Stellen schon mal durchblicken lässt, dass er da wohl nicht so der komplett kalte Fisch ist. Und ja, gefühlt irgendwie die Szene finde ich echt voll lang, der auch am Lagerfeuer gefühlt 5 Minuten Augenstarren ist irgendwie gegeben. Und dann lässt er sich dann von ihr doch so ein bisschen einlullen.
Ja. Und vor Ort trifft er dann in der Stadt auf Renfris Männer. Die hat so eine Posse von coolen Thugs und Dieben um sich herum geschart. Die wollen ihm die Gar ausmachen. Er besiegt sie alle relativ flott, schnell. Das ist ein relativ toll choreografierter Kampf, wie ich finde. Da sieht man auch, wie schwertfähig und fechtkompetent er ist. Und er arbeitet auch einmal zu kurz mit Hexerei, Magie, einem Zauber, ganz kurz zumindest. Und letzten Endes duellieren die beiden sich, Renfri und er. Ja, und er tötet sie. Er muss sie töten. Sie möchte nicht von ihrer Rache ablassen. Sie möchte nicht von der Gewalt ablassen. Und so erledigt er sie. Dass Stregobor natürlich selbst auch einfach ein brutaler Asozialer ist, erfährt man dann. Er hat dann nichts weiter vor als, da liegt die Leiche. Ich muss sie sofort obduzieren. Irgendwas stimmt mit der doch nicht. Und der Witcher sagt, wenn du sie anrührst, Alter, ich muss dir ein drittes Loch in die Nase machen. Der Stregobor, der alte manipulative Powerplayer, bringt aber die Stadtbevölkerung dazu, sich gegen den Witcher aufzulehnen und sagt, du bist doch derjenige, der hier sich nicht beherrschen kann, seine Emotionen nicht im Griff hat und ein Blutbad angerichtet hat. Naja, dann verlässt er die Stadt. Das ist sozusagen ein Handlungsstrang. Und jetzt erleben wir aber noch einen zweiten Handlungsstrang, der, wie ich erfahren habe in der Lektüre, wohl eigentlich in den Büchern zeitlich später erst passiert. Aber für diese erste Folge hat man die zusammengepackt, was ich finde auch eigentlich ganz gut gelingt, weil sie relativ klar voneinander getrennt sind, funktioniert es für mich eigentlich ganz gut. Man kann beiden Handlungssträngen folgen, oder? Was meinst du?
Ja, also finde ich eigentlich auch. Also man springt so ein bisschen ja hin und her. Und am Ende treffen sie sich dann ja eigentlich ganz schön, diese Erzählstränge. Und es fügt sich so ein bisschen zusammen auch letzten Endes. Ich glaube, das erste Mal, als der Cut zur kleinen Ciri, seinem späteren Bündel, kommt, hat der Hexer gerade mit Stregobor gesprochen und dankend und skeptisch abgelehnt. Und man hat da den Cut dann sozusagen und ist dann, also lernt dann Ciri und ihr Leben am Hof kennen, die aber währenddessen eigentlich lieber auf den Straßen unerkannt mit dem Pöbel spielt sozusagen, also mit den Straßenkindern und eigentlich ein recht zufriedenes Leben führt. Doch offenbar scheint es ein Krieg zwischen Sintra, der Stadt, wo Ciri lebt mit ihrer Familie, und Nilfgaard zu geben. Also man muss dazu sagen, da hat es vielleicht ein bisschen Anleihen zu Game of Thrones, auch wenn Game of Thrones jetzt ein bisschen stärker noch politische Intrigen und so innehat, ist die Serie The Witcher auch von diesen teils doch sehr politischen Auseinandersetzungen der Königreiche durchzogen. Und da bekommt man in der ersten Folge auch schon einen kleinen Vorgeschmack vorgetragen, weil eben halt Sintra und Nilfgaard offenbar im Krieg stehen, beziehungsweise ist kurz davor. Beziehungsweise das Königspaar hat das schon so ein bisschen vorhergesehen und so kommt es dann. Nilfgaard steht vor dem Tor und besonders ist dabei auch die Königin Calante, die als Königin von Sintra ja eine sehr eigene Rolle auch spielt und dementsprechend auch so ein bisschen exotisch ist, weil so viele Königinnen gibt es wohl nicht oder auch in der Form, wie sie das Ganze auch ausgetragen hat, gibt es das wohl nicht. Und das ist so die erste Szene, wo man auch Ciri kennenlernt und ihr ganzes Umfeld auch und so.
Nicht zu verwechseln mit dem Apple Service natürlich.
Ja, okay. Als nächstes ist ja dann auch, also man springt wie gesagt so hin und her. Als nächstes hat man dann ja dieses Gespräch zwischen Renfri und Geralt, wo sie sich dann so ein bisschen emotional austauschen und so. Und derweil ist dann in Sintra wirklich dann auch schon der Krieg ausgebrochen. Man kämpft auf offenem Feld. Warum ist irgendwie noch nicht so ganz klar, weshalb da jetzt Nilfgaard diesen Kriegsweg wählt? Aber Nilfgaard scheint zu gewinnen. Und da lernen wir auch in dem Zusammenhang zum ersten Mal den Hofmagier Moisak kennen, den man ja auch durch die Bücher und auch vor allem durch das Videospiel ja auch schon ein bisschen kennengelernt hat. Und er soll Ciri in Sicherheit bringen. Und Calante gibt als letzte Weisung, weil sie ja auch geschlagen ist und auch schon blutend im Hof liegt, sozusagen in der Burg, die letzte Weisung ist sozusagen, hey Moisak, sorg für Sicherheit, bring Ciri hier raus mit den letzten Leuten, die noch da sind und finde Geralt von Riva, also unseren Titelhelden, den Hexer sozusagen. Ciri ist gar nicht begeistert und da sieht man auch zum ersten Mal, warum Nilfgaard eigentlich gekommen ist, nämlich Ciri scheint eine ja, eine in sich noch nicht so ganz ausgeprägte, aber doch schon sehr, sehr starke Macht zu haben. Die wird man aber auch jetzt noch nicht so ganz durchdringen können, aber man sieht das halt schon so ein bisschen, dass da auch noch mehr hintersteckt, und das ist es offenbar, was Nilfgaard möchte. Und es ist, ich finde es eine herzzerreißende Szene, ehrlich gesagt, insgesamt das Ganze im Schloss, das ist so toll inszeniert und optisch, wie musikalisch auch, als Ciri dann fliehen muss aus diesem Schloss und das Ganze drumherum auch und so. Währenddessen ist ja in Blaviken, hat sich der Kampf ja dann erledigt und Renfri ist tot sozusagen. Ihre letzten Worte, sagen wir es so, sind eigentlich auch an Geralt. Und während Ciri kämpft, da noch sich aus dem Schloss, aus dem Schloss kämpfend, versucht irgendwie den nilfgaardischen Truppen zu entkommen und es kurz nicht schafft, aber dann doch letzten Endes schafft es zu fliehen und in den Wald flieht und man sieht sie da in den Wald laufen und dann hören wir noch Renfris letzte Worte zu Geralt, dass dieses Mädchen sein Schicksal sein wird. Mhm. Und ja, damit ist die erste Folge dann doch eigentlich auch schon mehr oder weniger vorbei.
Ja, man muss auch sagen, ich hatte das Gefühl, dass die Dramatik, also während diese Geralt- und Renfri-Schose ein bisschen versucht, dramatisch zu sein, ist hingegen die Szenen, gerade wenn die Truppen, die Belagerungstruppen durch das Gate brechen und den physischen Wall, sondern auch diesen magischen Wall, den der Hofzauberer aufgestellt hat, durchbrechen. Das ist dann wirklich dramatisch und gut getaktet. Also wir sehen auch wirklich, erst wird der Vater ja auf dem Schlachtfeld von einem Pfeil durchs Auge getroffen, was auch schon hart ist. Die Mutter ist schwer verletzt, stürzt sich später angesichts der Tragödie aus dem Turm auf ihren eigenen Schlosshof. Und was auch...
Aber nicht, weil sie verzweifelt, das finde ich nochmal erwähnenswert, nicht, weil sie jetzt komplett verzweifelt ist, sondern... weil sie Nilfgaard nicht die Genugtuung geben will, sie zu foltern und so. Also sie bestimmt das Ende. Ich finde diesen Charakter so unheimlich cool. Und ich war schon echt total traurig, dass Calante, also dass sie dann schon in der ersten Folge quasi dann halt umkommt, weil ich sie irgendwie sehr beeindruckend fand. Und gut, man wird sie später wahrscheinlich auch noch mal in Rückblicken vielleicht sogar sehen. Ist kleiner Spoiler, aber ja.
Sagt man, da wäre jetzt natürlich die Martina die bessere. Aber ist es die Schauspielerin, die in dieser Star Trek-Serie diese komische, geriffelte Nase hat?
Boah, da fragst du jetzt was.
Ist es diese Schauspielerin?
Das ist die einzige die einzige Bezeichnung, die jetzt da ist.
Das fällt mir nur ein.
Keine Ahnung. Charakteristika.
Naja, wie dem auch sei. Und es gibt natürlich noch, da waren die Skriptschreiber, also ich weiß nicht, ob das im Roman auch so ist, aber wahrscheinlich schon. Das ist natürlich sehr Führer- und Berlin-lastig, dass da eine Belagerungsbunker-mäßig die Familien zum Suizid durch Gift greifen. Also das ist natürlich schon geschichtsträchtig, was da inszeniert wird.
Ja. Es ist unheimlich emotional auch, ne? Also wenn wir jetzt auch mal an den Anfang vielleicht nochmal kommen, ich finde, die Kleinigkeiten, die da so auch schon gleich aufgezeigt werden, Geralt wird schon gleich in der ersten Minute gezeigt, so der Zuschauer wird sofort in den Kampf reingezogen, da hast du eine ganz kurze Sequenz, wo es ruhig ist und dann geht schon gleich los mit dem Kampf gegen die, wie hieß sie jetzt?
Kikimora.
Kikimora, genau, gegen die Kikimora und volle Action und bam, da ist er, Henry Cavill, der da sie zu Fall bringt sozusagen und vernichtet. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich cool. Die Rüstung, die sie da halt haben, die kennst du natürlich auch aus den Spielen, aber es ist genau ausgerechnet die ich am hässlichsten finde in dem Spiel. Und ich dachte so, oh nein, aber es ist natürlich seine Original- Rüstung des Weißen Wolfs so, aus Kaer Morhen ist sie, glaube ich, dann. Und dann ist das schon okay, aber ich fand die im Spiel schon nicht so schön und da haben sie leider auch genommen. Ne? Aber du wirst da sofort reingezogen und man muss ja sagen, du hast es ja auch schon angesprochen, auf dem Kriegsfeld, die Kriegsszenen, die sind recht blutig auch. Also man sieht da, wie Leute geköpft werden und dergleichen. Also es ist schon recht hart auch. Und The Witcher ist ja mehr oder weniger direkt nach Game of Thrones auch gestartet. Und ich glaube, man hat da versucht, so ein bisschen auch diese Tonality mit aufzunehmen. Man war es ja auch so ein bisschen gewohnt, dass man in diesem Genre auch durchaus mal ein bisschen was Handfesteres sieht. Aber diese Gänsehautmomente einfach auch da wieder, wie Calante zu ihm hinrobbt und vor Trauer anfängt zu schreien und zu weinen, das hatte echt so einen Gänsehautmoment. Also wirklich ganz tolle Charaktere irgendwie, habe ich da nur gedacht in dem Moment.
Es gibt auch einen, wenn man so möchte, einen Mini-Protagonisten, so ein Zwischenboss in einem Videospiel in dieser ersten Folge von Nilfgaard-Truppen, weil der erscheint nicht nur ein exzellenter Bogenschütze zu sein, sondern er ist auch derjenige, der am Schluss die junge Frau entführt auf dem Pferd und am hartnäckigsten verfolgt und sie auch einholt und dann darunter leidet, dass Ciri in der Flucht ihre Kräfte entfesselt und nochmal fliehen kann dadurch. Und er ist ganz verzweifelt, dass er nicht hinterherkommt, weil ein Stück Boden einbricht und so ein Graben erzeugt wird. Und da hat man schon das Gefühl, oh je, wenn der jetzt nach Hause kommt, dann bekommt er bestimmt mächtig Ärger mit seinen Auftraggebern. Dass er sie nicht hat.
Schön, dass du mit ihm mitleidest.
Also bin ich. Ich habe auch immer so serviceorientiert. Übrigens, das Spiel, wie ich jetzt erfahren habe oder gerade gelesen habe, es sind wohl 30 Jahre tatsächlich dann dazwischen, zwischen Erzählstrang 1 und Erzählstrang 2, die sie jetzt gepackt haben.
Ah, okay. Ja. Erwähnen kann man vielleicht noch, du hast es ja auch gesagt, so die Musik, die ich auch schon in den Spielen, man hat ja so diese polnischen Folklore-Klänge da dann auch, diese slawischen Folklore-Klänge auch und so. Das ist auch mal wirklich was ganz anderes zum Teil. Also das fand ich, hat man in der The Witcher-Reihe auch in den Spieleserien zum ersten Mal so gehabt, dass man wirklich so einen Soundtrack hat, der mal echt auch ein bisschen was anderes ist, der hängen bleibt. Und wo du auch sagst, das passt musikalisch so super auch unter die Szenen und die Kampfszenen. Die fand ich auch richtig schön. Also echt toll umgesetzt so und also insgesamt eigentlich wirklich optisch wie choreografisch auch schön in Szene alles gesetzt.
Ja, der Schauspieler sowieso. Ich meine, der Henry, der hat ja auch die nötige Physis, um das zu verkörpern. Also er ist auf jeden Fall richtig gut auftrainiert. Ein Baum von Mann sozusagen.
Ja.
Aber zeitgleich.
Ganz kurz dazu noch, wenn du noch die erste Szene oder den ersten Man of Steel dir anguckst, da ist er ja noch recht schmal. Also der hat ordentlich noch was an Muskelmasse draufgepackt innerhalb der Zeit.
Ja, ist richtig. Und dadurch passt es schon alles. Er hat genug Close-ups, aber um auch zu zeigen, was in seinem Gesicht vorgeht. Vor allem, wenn er sich immer wieder über Menschen wundert. Und er erfährt ja auch ganz klassisch jede Menge Rassismus, so muss man es nennen. Fängt schon an damit, dass am Anfang in der Bar zu ihm gesagt wird, wie bei Star Wars, in der berühmten Kantinenszene, deine Sorte Wesen bedienen wir hier nicht. Und bekommt er dort auch zu hören, dass er eigentlich nicht willkommen ist in der Stadt und sowieso als verdächtiger Outsider behandelt wird.
Ja, wenn man alle wollen seine Dienste, aber keiner will wirklich was mit ihm zu tun haben.
Das kenne ich ganz gut von mir.
Ja. Oh.
Ghostwriter Inderst. Wer hat denn die Bibel geschrieben?
Ach so. Und du bist dafür verantwortlich.
Oh Gott, tut mir leid. Und ja, also das war damals nicht umsonst, man kann es noch sagen, für kurze Zeit war, ich meine, jetzt liegen da natürlich, es war 2019 und zwischen 2019 und heute ist natürlich in Serienjahren sind wir 13 Jahrhunderte schon später, das ist auch klar, aber sollte nicht unerwähnt bleiben, dass in der Internet Movie Database die Serie für kurze Zeit die am besten bewertete Netflix Original Serie war.
Ja, zu Recht, also Würde ich so unterschreiben. Du hast da ganz viel einfach auch an, sozialkritischen Themen auch zum Teil. Das, was du ja auch sagtest, so dieser Rassismus, der sich ja durch das ganze Land zieht, nicht nur dem Hexer gegenüber, sondern auch den Elfen, die ja auch eine tragende Rolle spielen. und ja, sehr verachtend angeschaut werden auch insgesamt. Aber eben halt auch das, was du sagtest, so dieses Verhältnis zwischen ja, den Reichen da oben auch so zum Teil und den Armen da unten, die eigentlich nichts zu sagen haben, so auch irgendwie. Also es werden da schon ein paar ganz interessante Themen auch aufgegriffen in einer Fantasy-Welt, die ja eigentlich null und nichtig ist, aber die trotzdem die gleichen Probleme halt zum Teil auch aufzeigt. Ne?
Ja. Ja, und für die, die dann weitergeschaut haben fleißig, die wissen es natürlich, dass jetzt Ende Juli, wie manche auch sagen, wird die zweite Hälfte der dritten Staffel zu sehen sein auf Netflix. Und ja, was passiert mit Superman, dem Witcher Superman, denn dann passierte etwas, was viele nicht gutheißen, viele Fans nicht gutheißen.
Ja, ich glaube, da sagen wir auch kein Geheimnis. Es ist jetzt auch kein Spoiler in der Hinsicht, aber Henry Cavill wird ja dann ausgetauscht werden, tatsächlich auch gegen einen der Hemsworth-Brüder, nämlich Liam Hemsworth. Mhm. Und da bin ich ganz ehrlich, da war ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das war, glaube ich, ja, wenn ich jetzt nochmal Ende Oktober 22. Also man kann sich jetzt schon eine Zeit lang darauf einstellen, aber ich dachte mir halt so, why? Ne? Also der Hauptdarsteller selbst wurde ja offenbar Henry Cavill selbst wurde ja offenbar auch die Serie verlassen, weil ihm so ein paar Entwicklungen nicht so ganz mehr gefallen haben. Ja, aber ich finde es immer schwierig, den Hauptdarsteller auszutauschen, obwohl man es storytechnisch natürlich super einbringen kann. Also lass den da entweder durch einen Zauber seine Gestalt ändern oder sein jüngeres Ich ist es auf einmal, keine Ahnung, oder ein anderer Zauber, der da auf ihm liegt, oder ein Fluch, keine Ahnung. Aber das kannst du schon vermitteln. Aber ich fand es schon schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja, das ist, wer es jetzt nicht einordnen kann, das ist einer der Hemsworth-Brüder. Es ist eben nicht der Thor und es ist nicht der Extraction-Netflix-Schauspieler. Es ist sein Bruder oder einer seiner Brüder. Und ja, er ist 7 Jahre jünger als Henry C. Punkt. Kann man auch nicht, darf man auch nicht vergessen. Und er muss natürlich jetzt wie verrückt trainieren. Wahrscheinlich muss er auch entsprechend Masse auflegen. Und,
ja, das glaube ich auch.
Naja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Seien wir mal guter Dinge. Zumindest das.
Ja, ja. Also solange die Story ja auch noch gut ist und so und alles drumherum passt, kann man das wahrscheinlich sich noch irgendwie zurecht friemeln. Aber wie gesagt, um den Henry Cavill an sich finde ich es ein bisschen schade. Aber wir sind nicht die Serienmacher.
Stimmt, vielleicht haben sie ja gelernt von der angeblich so es gibt doch immer dieses schöne Bild von diesen Game of Thrones Staffeln, die man wie so ein Pferd zeichnet. Die erste Staffel ist noch ganz schön und dann wird's am Ende, weiß gar nicht, was das für eine ist, die siebte Staffel dann, die so unabartig dann gescholten wurde, ist dann nur noch so eine Kinderkritzelei ganz hinten rechts. Ja. Naja, ja. Hoffen wir mal.
Ich glaube, es fing schon mit Staffel 7 an.
Ja. Hoffen wir mal für alle Witcher-Fans, dass das nicht so passiert. Ich klopfe auf Holz für alle hier. Es ist geschehen, ich klopfte. Und jetzt ist natürlich die Frage, eigentlich gar nicht mehr so richtig die Frage, ob ihr da weiterschauen sollt. Habt ihr euch eh schon längst entschieden? Wer dran geblieben ist, ist dran geblieben. Wer die Serie hingegen neu entdecken möchte, ja, wieso nicht? Man kann jederzeit problemlos gut einsteigen.
Ja. Und, genau, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. So, man muss die Bücher nicht kennen, man muss das Spiel nicht kennen. Natürlich hat man dann so ein paar andere Einblicke, aber die Serie ist absolut ein Standalone. Kann auch so funktionieren.
Ein echter Standalone-Komplex, wie die Ghost in the Shell-Fans sagen würden.
Ghost in the Shell?
Ghost in the Shell. Richtig. Also, von uns beiden, schaut das an, habt viel Freude.
Ja.
Jagt die Kikimora in eurem Kellerabteil. Wenn ihr da lange nicht mehr wart, schaut mal lieber nach, was Sache ist. Und
aber immer Silber mitnehmen. Wissen ja, Silver is for Monsters.
Yes. Und was ihr zudem natürlich auch machen müsst, ist in 2 Wochen wieder einschalten. Denn da gibt es bereits eine neue Episode Pilot Pickups mit Nicole L. und Rudolf I. Und Was ihr in der Zwischenzeit, in der Wartezeit sozusagen schon machen könnt, ist auf jeden Fall diese und alle anderen Episoden liken, sharen und überall verbreiten. Nein, das ist ja sharen. Und genau, mit 15.000, 60.000 Sternen natürlich raten und in Kontakt
abonnieren.
Treten. Abonnieren. Das ist ganz wichtig, abonnieren. Und ihr könnt natürlich auch mit uns in Kontakt treten. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder auf Twitter oder Instagram, @pilotpickups, oder ihr schreibt uns eine von diesen ganz, ganz, ganz mysteriösen E-Mails, pilotpickups@gmail.com.
Ja, das wäre ganz hervorragend. Eines von beiden oder alles zusammen.
Ja, und dann bleibt an dieser Stelle nur noch eins zu sagen. Immer schön das Schwert polieren. Und bis in 2 Wochen. Ich winke euch.
Genau, ich winke zurück und nicht vergessen, Stahl ist für Menschen, Silber für Monster.
Okay.
Tschüss.